dem Chor ein herzliches Dankeschön. Dann möchte ich Sie alle herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass Sie bei diesem etwas unfreundlichen Wetter den Weg hierhin gefunden haben, um Gottes Wort zu hören. Ich hoffe, dass Sie es nicht bereuen werden. Bevor wir nun mit der Verkündigung des Wortes beginnen, habe ich die Bitte, dass wir aufstehen zum Gebet. Wir haben uns ja heute Abend zum Thema gesetzt, hat das Christentum Zukunft? Und ich möchte dazu ein sogenanntes Sendschreiben aus der Offenbarung lesen. Es war das letzte von 7 Briefen, die da an Gemeinden, an Versammlungen im damaligen Kleinasien geschrieben wurden. Und zwar das letzte an die Versammlung in Laodicea. Offenbarung 3, Vers 14, und dem Engel der Versammlung in Laodicea schreibe, dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Also, weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts und weißt nicht, dass du der Elende und der Jämmerliche und arm und blind und bloß bist. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf dass du reich werdest, und weiße Kleider, auf dass du bekleidet werdest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, auf dass du sehen mögest. Ich überführe und züchtige so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Ich glaube, es ist niemand heute Abend hier, der sich nicht Gedanken über die Zukunft macht. Und das erst recht in einer Welt, wo manches im Durcheinander ist. Dessen sind wir uns alle bewusst. Und nicht wenige, und ich glaube, die meisten unter uns machen sich auch Gedanken und Sorgen, wie läuft alles einmal weiter. Wenn wir so manche kriegerischen Ereignisse betrachten, die nun vor allen Dingen in den letzten Monaten über diesen Planeten dahingegangen sind und die zum Teil noch toben und wüten. Wir wollen gar nicht an Afrika denken, das ist manchmal so ein bisschen weit weg. Das nimmt man wohl hin und wieder zur Kenntnis, aber das tut nicht so weh, weil es uns nicht so direkt berührt. Aber Israel, die Geschichte im Nahen Osten, dieses Pulverfass, das berührt uns schon irgendwie. Und man hat irgendwie Sorgen, wann knallt es dann nun mal, dass es mal richtig losgeht. Nun, das sage ich nur, um rein den äußeren Rahmen zukünftiger Ereignisse einmal uns in Erinnerung zu rufen, dass wir sicher alle in Sorgen sind und Nöte, wie es weitergeht. Aber es gibt natürlich andere Dinge als die, die diesen Planeten angehen. Aber die gehen uns auch an, denn wir leben ja hier drin. Es geht uns schon alles in etwa an und das berührt uns auch und interessiert uns auch. Ich glaube nicht, dass einer hier ist, der sagt, da habe ich nichts mit zu tun. Ich habe mit anderen wichtigen Dingen, mit himmlischen Dingen zu tun. Das ist auch so, das sind auch wichtigere Dinge, aber wir sind doch Menschen auch auf diesem Planeten und das berührt uns auch. Aber über diesen Gegenstand möchte ich natürlich heute Abend nicht im Besonderen reden, weil das wirklich ein abendfüllendes Programm ist. Über diese Dinge, die einmal auch über diesen Planeten dahergehen werden. Und da hat uns Gott in seinem Wort ganz präzise einige Hinweise gegeben, was einmal speziell Jerusalem als den Mittelpunkt, den Nabel der Erde, Israel als das Volk, das irdische Volk Gottes und auch die umliegenden Völker um Israel herum, auch Westeuropa, auch Russland, was einmal mit denen geschehen wird, hat Gott in seinem Wort ganz interessante Hinweise gegeben, die ein paar tausend Jahre alt sind. Und wenn wir das heute einmal an unserem geistigen Auge vorübergehen lassen, was Gott darüber schreibt, dann sind wir überrascht, was wir da für ein Buch in Händen haben. Kein gewöhnliches Geschichtsbuch, sondern ein fast geradezu faszinierendes Buch, wo Gott im Voraus die Weltgeschichte uns mitteilt. Aber, ihr Lieben, es gibt noch natürlich andere Dinge, die über diesen Rahmen, wie gesagt, des Natürlichen hinausgehen. Das ist die Zukunft der Christen. Wer sind denn Christen? Das ist die entscheidende Frage. Zur Christenheit, wie wir das Thema, oder Christentum, wie wir das Thema gesetzt haben, wenn ich so hier durch die Reihen sehe, dann möchte ich fast annehmen, dass wir alle dazu gehören. Dass wir kein Moslem oder Hindu, einen Buddhisten oder sonst einen Atheisten hier haben, kann ja sein, aber sonst gehören wir mehr oder weniger alle zum Christentum. Warum? Weil wir, und das setze ich einmal voraus, sicher alle auf Christus getauft sind. Und damit gehört man zum Christentum. Das ist eine Tatsache, die wir einfach als Faktum hinnehmen müssen. Aber dieses Christentum setzt sich aus zweierlei Klassen von Menschen zusammen. Da sagt die Bibel ganz klar, da gibt es solche, die den Namen haben und mehr nicht. Den Namen haben, dass sie leben und sind tot. In dem Namen Jesus Christus ist Leben. Das heißt, wer den Namen Jesus Christus nur pro forma auf der Lohnsteuerkarte oder sonst wo hat oder nur im Taufschein und hat nicht mehr als das äußerlich an ihm Vollzogene und hat keine Herzensübergabe vollzogen als Christum, an Christus, hat nicht einmal im vollen Bewusstsein des Verlorenseins vor dem Sohn Gottes Buße getan, seine Sündenschuld bekannt, verurteilt, sich selbst und Christus im Glauben in sein Herz angenommen, der hat nur den Namen, weiter nichts. Und, was haben wir gehört, was sagt die Bibel, und ist tot. Natürlich, die wir heute Abend hier sitzen, wir leben alle, aber das meint die Bibel dabei gar nicht. Den physischen Tod meint sie dabei nicht. Es gibt einen geistlichen Tod, das ist viel entscheidender, viel wichtiger. Und das ist ein Tod, in dem jeder Mensch von Natur in seinem natürlichen Zustand sich befindet. Abgeschnitten aus der Gemeinschaft mit Gott ist der Mensch seit dem Sündenfall. Geistlich tot für Gott. Und er muss die Toten zum Leben rufen. Und dazu sind wir heute Abend auch noch einmal hier. Ich weiß nicht, ob es hier mal gesagt hat, der bekannte Evangelist Heukelbach hat einmal in Düsseldorf gesprochen, vor Jahren, war ja auch in Haudegen, wie man so sagte, nicht weit von mir weg, wo er wohnte, da hat dann auch mal ein so ein Kirchenfürst gesagt, was wollen Sie dann hier in Düsseldorf? Ich will die zum Leben rufen, die Sie zu Tode gepredigt haben. Da sind Menschen gewesen, die haben Menschen zum Leben gerufen. Nicht, dass sie in sich selbst die Vollmacht hätten. Alleine durch das Wort Gottes, den, der der Lebensfürst ist, Jesus Christus, ihn vorzustellen, von dem wir sagen können, wer den Sohn hat, hat das Leben. Sagt die Bibel, nicht ich. Aber wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das heißt, ist geistlich tot für Gott. Ist das klar? Ich glaube, wir verstehen das, wenn wir es wollen. Und jeder Mensch, der Christus, ich sage es noch einmal ganz bewusst, weil das der entscheidende Faktor für ihr Leben ist, der nicht Jesus Christus ganz bewusst in sein Herz aufgenommen hat, der nicht eine radikale Umkehr einmal vollzogen hat, der auch einmal gesagt hat, im Bewusstsein des Verlorenseins, Herr, hier bin ich mit der Last meines Lebens, mit dem ganzen Schlamassel, vergib du mir und komm du in mein Herz. Der diesen Jubelschrei der Erlösung nicht erfahren hat, der ist noch geistlich tot für Gott. Lieber Freund, auch einer heute Abend hier, dann möchte ich einmal, wie ein Werner Heukelbach sagt, auch Sie aus dem Tode zum Leben rufen. Nimm Christus als deinen persönlichen Herrn und Heiland an. Dann gehörst du nicht nur allgemein zum Christentum, sondern gehörst du zu der Klasse von Christen, die nicht nur den Namen haben, dass sie leben und sind tot, oder wie es an anderer Stelle heißt, die nur eine Form der Gottseligkeit haben, nur eine religiöse Form und mehr nicht, nur eine äußere Schale, weiter nichts, und ihre Kraft verleuchten, Wer sagt das? Gottes Wort. Ich glaube, diese Deutlichkeit, die Gott in seine Worte darin zum Ausdruck bringt, die möchte eigentlich jedem die Augen öffnen. Mensch, wo stehe ich? Habe ich das oder habe ich das nicht? Habe ich Christus als meinen Herrn und Heiland oder besitze ich ihn nicht? Kann man das wissen? Was sagt der bekannte Kirchenliederdichter Zinzendorf? Bis zum Schwören darf ich es wissen. Dass mein Schuldbrief ist zerrissen, dass mein Heiland starb für mich. Ist das Vermessenheit zu sagen, dass ich Christus in mein Herz aufgenommen habe als meinen Herrn und Heiland? Nie und nimmer. Das ist einfach die Realität des Glaubens. Ich vergesse nicht, vor etwa ein Vierteljahr war es ja, da war ich in Haibach im Hessenland, ein Ehepaar wollte mich sprechen. Am letzten Abend kamen sie dann, der Mann katholisch, sie evangelisch. Die hatten genau zugehört und waren irgendwie ergriffen von der Botschaft, dass man Heilsgewissheit haben kann, wenn man die Bedingung Gottes erfüllt, eben sein Leben aufzudecken, zu bekennen, zu verurteilen und Christus anzunehmen. Und dann soll ich die Sicherheit haben, sagt die Frau. Ja, sicher, sag ich, haben sie die. Nicht, weil ich ihnen das sage, weil Gottes Wort das sagt. Damit haben wir es zu tun. Dann habe ich ihnen Stellen vorgelesen aus dem Worte Gottes, wo ganz klar daraus hervorgeht, dass wer seine Sünde bekennt, dass Gott treu und gerecht ist und vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir haben das gelesen, andere Stellen noch dazu. Ja, ich sage, glauben Sie das nur oder nicht? Ja, schon hin und her, aber ob ich das so für bare Münze nehmen kann, nachdem wir 20 Minuten geredet hatten, da sage ich zu der Frau, da wollten wir auseinandergehen. Jetzt will ich mal was sagen. Wissen Sie, was Sie machen? Ihre Haltung ist eine Beleidigung des Sohnes Gottes. Da zuckte sie zusammen. Wollen Sie Gott etwa zum Lügner machen? Genau das ist der entscheidende Punkt. Tut weh, nicht wahr? Muss ich das so sagen? Ne, muss man natürlich nicht. Kann man aber mal machen, ne? Weil das die Wahrheit ist. Wer den Worten nicht glaubt, wer den Zusagen Gottes nicht glaubt, macht ihn im Endeffekt zum Lügner. Wir haben dann noch zusammen gebetet, dann sagt sie nachher, wissen Sie, das Letzte, was Sie mir gegeben haben, das ist bei mir durchgesagt haben, das ist bei mir durchgegangen. Da muss ich lange drüber nachdenken. Lieber Freund, ist das auch bei Ihnen durchgegangen? Tut's weh? Wenn ich Ihnen mal diese gewaltige Tatsache vorstelle, was Gott Ihnen vorstellt, was Sie tun sollen, tun müssen und was Sie dafür als Gegenleistung empfangen, Garantie, dass Gott Ihnen ewiges Leben gibt in Christo Jesus, seinem Sohn, dass er Ihnen eine Verheißung gibt, einmal in Herrlichkeit im Vaterhaus bei ihm zu sein, und Sie glauben dem Wort nicht, dann machen Sie Gott zum Lügner. Ob Sie wollen oder nicht, das ist so. Das wollen Sie doch nicht, ne? Wollen Sie nicht? Lieber Freund, dann öffne doch dein Herz. Worauf wartest du denn? Letztendlich ist das der entscheidende Punkt, wo es drauf ankommt. Tut das weh, diesen Sprung über sich selbst einmal zu schaffen? Einmal sich unter das Kreuz von Golgatha zu bewegen? Da können Sie mit den jungen Freunden hier singen, O Jesu, gekreuzigter, dir jaucht sich zu. Ihr habt das alle getan. Ich hoffe, ihr habt es alle von Herzen getan. Ich bin eigentlich davon überzeugt, soweit ich euch kenne. Junge Menschen, da sind viele junge Leute in eurem Alter, die sagen, ihr seid nicht normal. Ne? Ist ja auch nicht, für die ist das auch klar. Ne? Muss man auch annehmen für die. Wenn man auf einmal solche sieht, die gar nicht mal diesen Zirkus mitmachen, in dem die leben, die müssen doch neben der Mütze herlaufen. Ne? Ist doch ganz klar. Das geht doch gar nicht anders. Die wissen aber gar nicht, was Sache ist. Wenn sie wirklich wüssten, was darauf ankäme, würden sie anders denken. Der Pastor Busch hat ja auch mal so einer gesagt, auch ihr macht ja nur die Leute bange, ne? Das ist doch alles nicht so, wie ihr euch da dahinstellt. Da hat er mal gesagt, lieber Freund, warten wir doch mal, wenn es soweit ist, dann wollen wir mal sehen, wer recht hat, ne? Ihr lieben Freunde, ich möchte Ihnen sagen, warten Sie nicht, bis dass es soweit ist. Dann werden Sie zwar sehen, wer recht hat, aber dann ist es zu spät. Ich sage Ihnen, warten Sie nicht heute, wenn ihr seine Stimme hört, sagt Gottes Wort, verhärtet eure Herzen nicht. Wenn Sie heute Abend in diesen Augenblicken einmal ganz klar erkannt haben, Mensch, was der da sagt, das habe ich nicht. Und ich spüre, dass ich das brauche. Dann wird Ihnen dieser Abend einmal in Erinnerung gebracht werden, der 27. Januar 2002. Verlassen Sie sich darauf. Dann wird Ihnen Gott vorstellen, da haben Sie es gehört, da haben Sie es gewusst und haben nicht gewollt. Oder aber es wird dieser Tag, und das wünsche ich Ihnen, ein Tag sein, wo Sie sagen müssen, Mann, da habe ich es gehört, da habe ich es erkannt, da habe ich mich darunter gebeugt, da habe ich Frieden mit Gott gefunden. Der Tag eines Neuanfangs. Da jubelt dann auch Ihr Herz. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Deswegen sind wir heute Abend auch noch einmal hier. Tja, wir haben heute Abend einen Brief gelesen. Wie ich sagte, so ein Sendschreiben, so nennt man das. Das sind 7 Stück in der Offenbarung an 7 Versammlungen, 7 Gemeinden, damals in Kleinasien, die, das wissen die meisten sicher unter uns, eine prophetische Schau der ganzen Kirchengeschichte von Anbeginn bis zum Ende vorstellen. Da wird also der Anfang des Christentums bezeichnet in einem Sendschreiben an die Versammlung, an die Gemeinde in Ephesus. Die stand bombig da, wie wir heute sagen möchten. Und dann haben wir das Letzte gelesen. Ich habe bewusst das Letzte gelesen, weil ich davon überzeugt bin, dass das Christentum, die Zukunft des Christentums, ja, dass das Christentum in der letzten Phase des Zeugnisses hier auf dieser Erde sich befindet. Ist nicht mehr lange, da bin ich von überzeugt, dann gibt es überhaupt kein Christentum mehr. Dann hat man alles über Bord geworfen, was noch von Christus zeugt. Der Augenblick kommt. Und wir leben in einer Übergangsphase, wo das kommen wird. Aber noch nicht. Und warum noch nicht? Weil da noch Menschen sind in diesem Christentum, die warten auf den Augenblick, dass Jesus Christus die Verheißung seines Wortes erfüllen wird und wird wiederkommen und sie aufnehmen in die Herrlichkeit des Vaterhauses. Und wenn es in diesen Augenblicken sein würde, ich weiß nicht, wann es ist, Zeit und Stunde kennt keiner. Die Zeugen Jehovas berechnen ja schon mal was und erleben immer eine Pleite. Zeit und Stunde weiß effektiv keiner. Nur an den Zeichen der Zeit, ich habe eben mal so einen kleinen Abriss prophetischer Ereignisse gesagt, an den Zeichen der Zeit erkennen wir, dass es nicht mehr lange sein kann und sein wird. Verlassen wir uns darauf. Und trotzdem weiß ich nicht wann. Nur die Gefahr, dass es heute sein kann für Sie, die Sie noch nie gerettet sind, ist so gewaltig, dass ich Ihnen nur raten kann, eile, rette deine Seele, lieber Freund. Es könnte das morgen schon zu spät sein. Wenn Christus heute Abend wiederkäme, ich weiß nicht, wie viel hier in Hagen-Haspe dann auf einmal nicht mehr hier wären. Vielleicht die Masse aus der katholischen Kirche. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind Sie überrascht, dass ich das sage. Warum? Weil das mit der Konfession überhaupt nichts zu tun hat. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich katholisch, evangelisch oder Baptist bin oder freie Gemeinde oder weiß wer bin. Das hat einzig und allein damit zu tun, ob ich Christus habe. Ist das klar? Da kommt es drauf an. Bei Gott meinen Sie, im Himmel gäbe es eine Ecke für die Katholiken und Protestanten und so weiter. Nein, im Himmel gibt es nur begnadigte Sünder, die vor Gott gerecht gesprochen worden sind. Menschen, die hier in diesem Leben Gnade gefunden haben als Sünder vor Gott. Die einmal wirklich von Herzen, das darf ich zum wiederholten Male sagen, weil das der entscheidende Faktor ist, von Herzen ihr Leben Christus übergeben haben, im Bewusstsein des Verlorenseins und ihn angenommen haben. Die gehören zu der einen wahren Kirche, zu der einen wahren Gemeinde, zu der Brautgemeinde Jesu Christi. Die gehören dazu. Das sagt Gottes Wort und damit haben wir es zu tun. Nicht mit Kirchenmeinung, wenn Ihnen da vielleicht einer sagt, auch wissen Sie, was die da sagen, stören sich nicht dran, wenn Sie getauft sind, haben Sie alles. Lieber Freund, das ist leider so ein verhängnisvoller Irrtum heute, dass menschlich gesehen Millionen Menschen durch eine völlig falsche Darstellung der Taufe verloren gehen. Denn die Taufe, so wichtig wie sie an sich ist, ich bin auch getauft, ich möchte es jedem empfehlen, der gläubig ist, in die Nachfolge des Herrn Jesus treten will, dass er das auch tun soll. Sich taufen lassen, um damit in die Jüngerschaft zu treten. Aber eine Taufwiedergeburt, wie sie heute leider von großen Kirchen gelehrt wird, kennt die Bibel nicht. Das muss ich in aller Deutlichkeit sagen. Wenn Sie sich darauf stützen, das ist eine Krücke, die einmal zerbricht. Das sage ich Ihnen. Das Einzige, was standhält, ist Christus, ist eine Person. Es gibt in keinem anderen das Heil, kein anderer Name, der unter dem Himmel den Menschen gegeben ist, in welchem sie errettet werden müssen. In dem Namen Jesus Christus alleine ist Heil. Wenn ich das mal so hier einflechte, in der vergangenen Woche stand bei uns in der Zeitung wahrscheinlich hier auch, dass der Papst wieder in Assisi damit einer ganzen Reihe von Religionsführern, ich glaube 10 oder 12 Führer der Weltreligionen, haben sie da gebetet. Ihr lieben Freunde, alles schön und gut, was sie da für Absichten haben. Sie beten für den Weltfrieden. Ich will das auch nicht angreifen. Nur wenn sie heute im Rahmen der ökumenischen Bestrebungen alle die Religionen dieser Welt als gleichberechtigte Wege zu Gott hinstellen wollen, dann muss ich sagen, ein fataler Irrtum. Ein gewaltiger Irrtum. Es gibt in der Tat nur den einen Weg, von dem Jesus Christus sagt, ich bin nicht ein Weg, sondern der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es ist in der Tat nur dieser eine Weg. Und der Weg ist auch, würde jetzt zu weit führen, der Weg ist auch bewiesen, indem er durch Totenauferstehung bewiesen hat, dass er Gott ist, gen Himmel gefahren ist und wiederkommen wird. Dieser Beweis wird von keiner Religion geliefert, kann auch nicht geliefert werden. Und damit ist bewiesen, dass Christus Gott ist und dass er der ist, für den er sich ausgegeben hat. Also nur der eine, jawohl, es gibt in keinem anderen das Heil. Ist das klar, warum immer wieder Christus? Warum ich immer wieder auf diesen entscheidenden Mittelpunkt hinweisen muss? Weil ohne ihn läuft nichts, auch in der Zukunft nicht, verlass dich darauf. Und der kommt wieder. Und wenn er jetzt käme, wären da hier alle Plätze leer? Das wäre natürlich wunderbar, ne? Wenn wir dann denken müssten, Mann, dann nie in einem Augenblick, wie die Bibel sagt, dann bei Christus zu sein. Dem ganzen Durcheinander dieser Welt enthoben. Den ganzen Dreck dieser Welt, den lassen wir dann auch hier, ja. Und dann da zu sein, wo er ist. Ihn sehen, wie er ist. Ich freue mich darauf, das muss ich schon wirklich sagen. Das letzte Blatt der Bibel heißt, und wir werden sein Angesicht sehen. Was wird das sein, wenn wir ihn sehen? Auch die Nägelmale sehen. Und da muss ich immer dran denken, und dann sagt die Bibel noch etwas. Und jedes Auge wird ihn einmal sehen, auch die ihn durchstochen haben. Auch die anderen werden ihn einmal sehen. Auch sie werden ihn einmal sehen, lieber Freund. Wenn sie nicht zur Brautgemeinde Jesu Christi gehören, werden sie ihn auch einmal sehen. Zu einem Zeitpunkt, wo es ihnen gar nicht recht ist. Dann wird er ihnen begegnen als der Weltenrichter. Ja, man will heute den Jesus Christus noch da haben, so als Religionsstifter, als Märtyrer, vielleicht noch als ein guter Lehrer, aber als den Heiland und der Retter für meine Sündenschuld, na, eventuell auch noch, aber als den Herrn, der über mein Leben bestimmt, na, das schon unter Vorbehalt. Und als Weltenrichter doch erst recht nicht. Hat doch der bekannte katholische Theologe Drewermann einmal in einem, ich habe das selber gelesen, in dem Plakat, einen Vortrag gehalten über das Gleichnis vom Weltgericht. Lieber Freund, nur ein Gleichnis, nur in Geschichten, nur keine Wahrheit. Und dieser Drewermann, wenn er sich nicht bekehrt, dann wird er einmal erleben, das war kein Gleichnis. Das Weltgericht ist eine Tatsache, die einmal sein wird. Und Christus ist der Weltenrichter. Da brauchen Sie nicht zu erscheinen vor dem. Sie können heute zu ihm kommen, zu dem Heiland und Erretter, da werden Sie Gnade finden. Das hat er garantiert und das wird er auch tun. Dann ist Gericht passé, denn der gesagt hat, es ist den Menschen gesetzt durch sein Wort, einmal zu sterben und danach das Gericht. Der hat auch gesagt, wer meine Worte glaubt und glaubt dem, der mich gesandt hat, kommt nicht ins Gericht. Ist jetzt schon aus dem geistlichen Tod, wovon wir gehört haben, in das Leben hinübergegangen. Wenn wer den Sohn hat, hat das Leben. Sind das wunderbare, herrliche Dinge? Zu welcher Schar, zu welcher Gruppe, lieber Freund, gehören Sie? Stellen Sie sich jetzt doch mal diese entscheidende Frage, weil sie entscheidend ist, wo Sie die Ewigkeit zubringen. Und das ist so unwahrscheinlich wichtig. Die müssen Sie hier in diesem Leben entscheiden. Und ich gebe Ihnen den Rat, entscheiden Sie heute. Das Morgen gehört Ihnen nicht. Hier wird die Versammlung, die Gemeinde in Laodicea angeschrieben. Ich habe gesagt, die letzte Phase des christlichen Zeugnisses hier auf dieser Erde. Ich kenne deine Werke, sagt der Sohn Gottes, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Also weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Haben wir das verstanden? Ich glaube ja, ne? Kalt oder warm? Wenn auch wenigstens einer da wäre, der radikal abweist, da habe ich immer noch Hoffnung für, den kann ich überführen. Aber die Lauen, das ist ganz schlimm. Die sagen, ja, ich bin ja nicht dagegen, aber so wie Sie das sehen, wissen Sie, sind mir zu extremistisch, das will ich gar nicht. Ich will ja auch mal, naja, also es gibt heute ja Leute, die eine Sprache sprechen, die sagen, sie wollen einmal in die Hölle kommen. Satanisten gibt es auch, aber den meisten glaube ich gar nicht. Die haben eine große Klappe, aber die haben es wirklich nicht im Ernst vor, da zu sein. Denn wenn es darauf ankommt, dann wollen sie letztendlich alle in den Himmel. Aber, lieber Freund, sag mal, wer bist du heute Abend? Einer von den Warmen für Christus? Meine jungen Freunde, freue ich mich immer, wenn ich euch sehe. Die haben ein Herz für den Herrn Jesus, um hier etwas zu singen von ihm. Warm für Christus. Ja, für die Welt Außenseiter, für Christus. Das sind die, die dem Außenseiter, der war auch so ein Außenseiter, angehören. Mit Leib und Seele. Lieber Freund, willst du das nicht auch? Hier in der Welt vielleicht ein Verschmähter, Verachteter, Verspotteter zu sein, einer, der unverstanden ist, aber bei Gott bekannt, einen Platz im Himmel haben. Jeder geht da vorüber. Ist doch nur ein Dampf, eine kurze Zeit sichtbar, und dann ist das Leben verschwunden. Und dann? Die Ewigkeit wo? Bei Christus sein. Lau? Ich habe mir mal aus der Zeitung bei uns etwas mal rausgeschnitten. Und das fiel mir heute Nachmittag ein, da habe ich gedacht, das nimmst du doch mal mit. Und zwar, weil das gar nicht mal so weit weg ist. Das kommt von dem letzten Kirchentag, der ja im vorigen Jahr in Frankfurt war. Da hat der Präsident des Kirchentages, der hat da von sich gegeben etwas. Ich lese das mal vor, was da stand. Ich kann doch nicht glauben, dass Jesus vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Ich kann nicht glauben, dass Maria Jesus als Jungfrau zur Welt gebracht hat. Ich kann nicht glauben, dass Jesus nach 3 Tagen körperlich auferstanden ist. Wie komme ich dazu, ausgerechnet im Gottesdienst beim Sprechen der Glaubensbekenntnisse vor allen Leuten regelmäßig zu lügen? Und das apostolische Glaubensbekenntnis, das jeden Sonntag in allen Kirchen gesprochen wird, das lautet ja, vielleicht kennen es die meisten auch, ich glaube an Jesus Christus, seinen Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden aus den Toten. Dass einer, der sich Präsident des Frankfurter Kirchentages nennt, der es als Lüge bezeichnet, wenn er diese Dinge über seine Lippen bringt. Und lügen will er nicht. Lieber Freund, ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Haben Sie verstanden, warum ich das mal vorgelesen habe? In dieser Welt leben wir. Hat das Christentum Zukunft? Hat das Christentum Zukunft? Mit solchen Elementen? Ausspeien aus meinem Munde. Es sind einige wenige da, ja, die sich gebeugt haben vor dem Sohn Gottes, die daran erkennen, das, was die Realität der Person des Herrn Jesus ausmacht, diese Jungfraugeburt, ja, dass er leibhaftig, körperlich gestorben und körperhaft auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist. Wenn das nicht Wahrheit ist, ihr lieben Freunde, würde ich hier abtreten. Dann haben wir nicht mehr wie die Mohammedaner und Buddhisten und wie sie alle heißen mögen und die Indianer und die Neger und weiß ich wer. Dann haben wir nicht mehr. Nein, wir haben mehr. Wir haben einen auferstandenen, gen Himmel gefahrenen, wiederkommenden Christus. Und den brauchen wir, lieber Freund. ganz bewusst diese Person. Und das muss ich Ihnen noch einmal deutlich sagen. Und es lohnt sich. Es lohnt sich. Was steht denn auf dem Spiel? Die ewige Verdammnis oder ewige Herrlichkeit? Und die entscheidet sich in diesem Leben. Denken Sie auch nicht, es kommen einmal alle in den Himmel, wie die Karnevalisten das singen. Nein, weil wir so brav sind, kommen gar nicht alle in den Himmel. Können alle in den Himmel kommen. Das Werk des Herrn Jesus reicht für die Sünden der ganzen Welt. Aber es kommt nur auf die, die es für sich in Anspruch nehmen, die glauben. Für die anderen ist das nichts, ist das passé. Es gibt im Himmel nur Freiwillige, auch in der Hölle. Verstehen Sie das? Wer es annimmt, das Gnadenangebot Gottes, für den ist die Sache in Ordnung. Wer es von sich weiß, heute Abend sind Sie vor die Wahl gestellt. Das muss ich Ihnen sagen. Das sei in Verantwortung vor meinem Herrn. Wenn ich den Gesetzlosen nicht warne, sagt Gottes Wort, dann wird ich Schuld treffen. Und ich möchte jeden warnen, lass dich versöhnen mit Gott. Und es lohnt sich, dann diese herrliche Zukunft zu haben, bei Christus zu sein. Also, weil du lau bist, weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, oh ja, ich bin reich geworden, ich bedarf nichts. Und du weißt nicht, dass du der Elende, der Jämmerliche und arm und blind und bloß bist. Wir, arm und blind und bloß, wir sind doch reich, nicht nur hier, hier haben wir es natürlich auch in Massen. Vielleicht gibt es einige Arme, aber in der Regel geht es uns doch allen noch ganz gut, nicht wahr, wenn wir ehrlich sind. Aber auch wir haben andere Reichtümer, ja. Was haben wir geistiges Fundament heute? Was gibt es heute intelligente Leute in dieser Welt? Auch auf religiösem Gebiet. Da hat man heute in der Bibel einiges ausbaldowert, was mit dem Worte Gottes überhaupt nicht mehr in Übereinstimmung bringt. Ich weiß nicht, wo die Leute das manchmal hernehmen, wie sie die Bibel verdrehen, wie Gottes Wort sagt, zu ihrem eigenen Verderben. Paulus schreibt einmal in seinem letzten Brief, den er geschrieben hat, da werden Menschen auftreten, am besten lese ich es im 2. Timotheusbrief, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Fabeln sich hinwenden. Werden sagen, wisst ihr, das Wort Gottes darf man nicht so genau nehmen. Das muss gleichnishaft, legendenhaft verstanden werden. Das sind im Endeffekt hier, wovon das Wort Gottes redet, die sich zu den Fabeln hinwenden. Die nur dem Wort Gottes die Schärfe nehmen. Entmythologisierung nennt man das. Die Göttlichkeit des Wortes wird weggenommen. Der Christus der Bibel ist nicht mehr der Christus, ist ein anderer. Die Wahrheit des Wortes ist nicht mehr die Wahrheit, ist ein anderer. Man verdreht das Wort zu seinem eigenen Verderben. Wollen Sie das auch machen? Wem wollen Sie glauben? Was sagt Luther, wenn nicht mehr dein Wort soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Die Fundamentale der Reformation schmeißt man über Bord. Allein aus Glauben, allein aus Gnaden, allein das Wort. Vielleicht denken Sie jetzt, Mann, jetzt regt er sich zu sehr auf. Tue ich auch manchmal. Ich erinnere mich daran an den Hans Winter. Der kam auch so in Rage rein, dann musste auch auf einmal bremsen. Sagte, wenn ich so über Jesus spreche, dann kann man sich manchmal nicht mehr so richtig halten. Dann meint man, man müsste es den Leuten doch mit aller Gewalt und Deutlichkeit sagen. Lieber Freund, es ist die Liebe meines Heilandes, das darf ich Ihnen sagen, die mich drängt, es Ihnen so deutlich zu sagen. Weil ich weiß, nach Gottes Wort, es ist furchtbar, einmal unversöhnt in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wie das sein wird, weiß ich nicht. Nur, dass es furchtbar sein wird, das sagt die Bibel. Und es ist unsagbar, herrlich bei Christus zu sein. Paulus sagt, da habe ich Dinge erlebt, er war mal im Jenseits, ist mal hinter den Kulissen gewesen, im Paradies. Unaussprechliche Worte gehört, die der Mensch nicht sagen darf. Er sagt, ich habe Lust abzuscheiden, bei Christus zu sein, das ist weit besser. Diese beiden Dimensionen, ewige Verdammnis, ewige Herrlichkeit, wird diesseits des Grabes entschieden. Lieber Freund, ist das nicht der Mühe wert, sich auf die eine bewusste Seite Christus hinzuweisen? Ich bin reich, reich geworden. Meinen Sie auch, Sie wären reich? Haben auch Reichtümer, nicht nur hier, auch geistige. vielleicht auch geistliche in Anführungsstrichen. Muss ich das sagen? Das halte, wie mir mal jemand sagte, ein Theologe, der es wissen muss, wohl kaum noch ein gläubiger Dozent auf theologischen Hochschulen gefunden wird. Man kritisiert die Bibel, man zerpflückt sie, aber dieses Wort, wenn das nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Dann hat man kein Fundament mehr unter den Füßen. Und darauf kommt es an. Zukunft des Christentums. Meine lieben Freunde, was da noch auf uns zukommt, was wir vor uns haben, ich weiß es auch nicht. Nur wenn ich an die Gesetzgebung denke, in unserem christlichen Lande, wo ja nun, ich weiß nicht, ob 85% der Bevölkerung sich noch nach Christus nennt, was da der Volkswille mehr oder weniger die Regierung für Gesetze abfordert, die wir heute haben, wo wir erschaudern müssen, wenn wir daran denken. Und das unter dem Deckmantel des Christentums. Und diese abscheulichen Dinge werden teilweise noch von kirchlichen Organisationen abgesegnet. Aber nun will ich damit aufhören, weil da der Eindruck entsteht, ich möchte über andere vielleicht noch drüber herziehen, das will ich gar nicht. Ich will nur die Tatsache einmal vorstellen, wie gefährlich Satan auf dem Plan ist, und die Menschen zu verführen und zu blenden. Und ich möchte ihnen die Binde von den Augen reißen, dass sie einmal sehen, wie Gott darüber denkt, über all das, und was er für eine gewaltige, faszinierende, heilbringende Botschaft anbietet. Du sagst, ich bin reich geworden und bedarf nicht. Und guck, der Herr Jesus sagt, du weißt doch gar nicht, dass du elend und jämmerlich und arm und blind und bloß bist. Tut weh, wa? Das tut weh. Arm, ja, geistlich arm. Der wahre Reichtum ist nur in dem Herrn Jesus zu finden. Blind, blind über sich selbst, blind über Gott. Furchtbarer Zustand, geistlich blind zu sein. Man könnte eine Stunde verwenden, darüber zu denken, was es heißt, ich sehe nicht mehr klar. Ich sehe überhaupt nicht klar. Ich sehe den Jesus gar nicht so, wie du den siehst. Können wir auch nicht. Gott will ihnen aber die Binde von den Augen nehmen, dass sie ihn sehen. Schauen Sie doch mal einen Blick zu dem Kreuze im Glauben getan, sagt der Dichter, und du wirst heil zu derselbigen Stunde. Schau doch einmal im Glauben auf das Kreuz von Golgatha, wo Jesus Christus im Gericht für dich hing. Schau doch einmal auf den, der da ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wegen meiner Sünde, wegen deiner Sünde, lieber Freund. Nimm ihn doch an im Glauben, der für dich starb. Blind? Lass dir die Augen doch öffnen, dann siehst du klar. Für Christus. Ist das klar? Für uns, die wir geglaubt haben, ein herrliches Teil. Und werden ihn sehen, wie er ist. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf dass du reich werdest. Geht's wieder um Gold? Nein, das sind Symbole hier. Ganz klar, Gold ist ein Bild göttlicher Gerechtigkeit. Das kann jeder kaufen. Was kostet das denn? Können Sie gar nicht bezahlen. Gott hat den Preis selbst bezahlt. Er bietet es dir an, umsonst. Der Prophet Jesajas ruft, komm doch, kauft ohne Kaufpreis. Warum? Weil es keiner bezahlen kann. Und er bietet es an, umsonst aus freier Gnade. Für den, der es für sich in Anspruch nimmt, eine Garantie Gottes Gerechtigkeit, Gold, geläutert im Feuer des Gerichtes Gottes am Stamme des Kreuzes von Golgatha. Dieses Gold, das bietet er dir an. Die Gerechtigkeit, die Christus hat in sich selbst. Die gibt er uns. Tja, die Bibel sagt das. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in Christus. Verstanden? Gottes Gerechtigkeit in Christus. Wer also Christus hat, hat die Gerechtigkeit Gottes. Kann in dem Kleid göttlicher Gerechtigkeit vor ihm stehen. Ich rate dir, weiße Kleider zu kaufen, auf dass du bekleidet werdest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, auf dass du sehen mögest. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von dem Blindgeborenen in Johannes 9. Da bereitet der Jesus mit dem Speichel einen Brei, schmiert ihn über seine Augen und sagt, jetzt geh hin zu einem Teich Siloam und bade dich. Hätte der Blindgeborene vielleicht sagen können, das fehlt gerade noch. Solch eine primitive, einfache Sache, da soll ich glauben, dass das heilt? Nee, das mag glauben, wer will. Der ging aber. Und nachher, als er sehend wurde, da sagten sie ihm, wie sind denn deine Augen aufgetan worden? Und dann hat er das erzählt, dann konnte er davon berichten. Er breitete einen Brei, Speichel, strich über meine Augen und sagt, jetzt geh hin und bade dich. Und da steht, ich habe es mal in meiner alten Bibel unterstrichen, und als ich hinging, wurde ich sehen. Du musst gehen. Du musst es nicht nur wissen, lieber Freund. Du musst auch den Schritt tun. Du musst auch glauben. Und diese einfache Salbe, will ich mal sagen, wovon hier die Rede ist, das ist die Botschaft eines gekreuzigten, gestorbenen, auferstandenen Heilands. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Wenn ihnen das auch eine Torheit ist, dass sie sagen, mir zu primitiv. Ich kenne eine Frau, die sagt mir mal, Herr Vetter, da soll Jesus zwischen zwei Räubern da hängen und der Heiland der Welt sein, für mich zu hoch. Habe ich gesagt, für mich auch. Und doch war er's. Genau der war's. Den Platz haben wir ihm gegeben. Aber Gott hat sich dazu bekannt zu seinem Opfer und hat ihn aus den Toten auferweckt. Wunderbarer Herr und Heiland. Wollen Sie den nicht haben? Wollen Sie nicht annehmen? Oder wollen Sie einer von denen sein, das Wort vom Kreuz, denen, die verloren gehen, Torheit? Von denen, die verloren gehen? Ich weiß nicht, was das in sich birgt, aber ewige Gottesferne, das birgt es in sich. Und das wird furchtbar sein. Aber die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Also gibt es ein Errettetwerden darin, jawohl, in dieser Botschaft liegt Heil und Leben. Wunderbares, herrliches Ergebnis für den, der es annimmt. Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Gott züchtigt auch, tut das weh, vielleicht heute Abend auch mal so ein bisschen mit der Peitsche durchgegangen, haben Sie das Gefühl gehabt? Gehen Sie mal davon aus, dass es von mir aus nur die Liebe meines Heilandes war. Wenn Gott Ihnen durch sein Wort damit weh tut, dann ist es seine Liebe, genau wie ich es auch tun möchte. Glauben Sie mir, ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Es geht nicht anders als über die Buße. Keine Bußübungen. Buße bedeutet einfach, ganz bewusst, dass ich in dem, was ich in mir selbst bin, vor Gott nicht bestehen kann und das vor Gott auch zum Ausdruck bringe, mit allem dem, was ich getan habe und was ich in mir selbst bin, das vor Gott bekenne und verurteile. Und das von Herzen tue, genau das ist das, was der Kern der Buße ist. Und wenn Sie das getan haben, da brauchen Sie weiter nichts mehr zu tun. Alles andere tut Gott. Er hat es gesagt und er wird es tun. Und er tut das auch. Denn das haben Millionen Menschen erlebt. Ich stehe an der Tür und klopfe an, sagt er. Wenn jemand meine Stimme hört, ich weiß nicht, ob Sie es vernommen haben. Nun, natürlich rede ich akustisch, aber gehen Sie mal davon aus, dass ein anderer durch sein Wort auch hier zu Ihrem Herz und Gewissen reden will. Und Sie tun die Tür auf, die müssen Sie natürlich auftun. Er zwängt sich nicht ein. Wer die Tür auftut, die Tür seines Herzens aufmacht, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen. Und er mit mir. Da sagt er, zu dem werde ich eingehen und Gemeinschaft machen. Am Abend, ja, der letzte Phase des Christentums hier. Diesem Schreiben, es ist Abend geworden, ihr lieben Freunde, der Gnadentag geht zu Ende. Jawohl, es ist Abend geworden, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Es kommt furchtbare Nacht einmal über diese Welt. Da wird das Evangelium hier in Haspen nie wieder verkündigt. Verlassen Sie sich darauf. Der Augenblick kommt. Aber heute Abend noch ist Gnadentag. Heute Gott spricht, jeden, der kommen mag, frei vom Gericht. Macht die Tür auf. Es lohnt sich. Er zwingt sich nicht rein, aber wer aufmacht, da geht er rein und macht Gemeinschaft mit ihm. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Was für ein gewaltiges Angebot. Da kommt jetzt diese Überwindung, ich muss mal sagen, dieser Sprung über sich selbst, den muss man schaffen. Das Ego, das Ich, das verdorbene menschliche Herz, das muss sich beugen unter das Kreuz von Golgatha. Und das ist so schwer. Ist das so schwer? Sind wir mal ehrlich. Das ist das Problem, was die meisten Menschen haben, ihr eigenes Ich. Ich habe schon oft gesagt, auch jetzt dieses Ehepaar, wo ich eben von sagte, ich sage, Menschen, die stehen sich selbst mit ihrem eigenen Ich im Wege. Wagen Sie doch den Sprung mal über sich selbst. Dann werden Sie es erleben, dass Gott zu seinem Wort steht. Sie werden Wunder erleben. Sie müssen aber den Sprung tun. Tun Sie doch. Worauf warten Sie denn, lieber Freund? Ich habe es Ihnen doch oft und deutlich genug gesagt. Denken Sie daran, es ist die Liebe des Heilandes, die Ihnen das heute Abend vorgestellt hat. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen, den Gemeinden sagt. Wir haben Ohren, um zu hören. Auch Ohren des Herzens, um zu hören. Haben wir gehört? Wir haben es gehört. Wie stehen Sie dazu? Die Entscheidung, lieber Freund, die kann ich Ihnen nicht abnehmen. Die müssen Sie selbst fällen. Das Gehörte in sich aufnehmen, annehmen, danach handeln. Und dann werden Sie erleben, was es heißt, aus der Finsternis zum Licht, aus der Gewalt Satans zu Gott, Kind Gottes dann zu sein, mit ihm zu sitzen, in dieser Verheißung, auf seinem Thron, wie auch er sich mit seinem Vater gesetzt hat, auf seinen Thron. Das verheißt er. Ist das nicht etwas Gewaltiges? Wenn Sie es haben wollen, dann kann ich nur sagen, gehen Sie den Weg. Gehen Sie ihn heute. Gehen Sie ihn jetzt. Sie werden das nie bereuen. Wir wollen noch miteinander das Lied Nummer 52 singen. Es ist noch Raum. Sein Haus ist noch nicht voll.
Thank you.
Lasst uns noch aufstehen zum Gebet. Sollte jemand heute Abend hier sein, der den Wunsch hat, mich einmal zu sprechen, ob jetzt im Anschluss an diese Stunde oder auch zum anderen Zeitpunkt, ich wohne ja gar nicht so weit weg, das ist eine knappe Stunde, dann bin ich mit dem Auto hier. Sie können mich auch gerne besuchen, wenn Sie wollen. Wenn Sie noch Fragen haben, das Heil Ihre Seele betreffen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Wenn nicht, dann gebe ich Ihnen den dringenden Rat, gönnen Sie Ihren Augen keine Ruhe, bis dass Sie zu der Gewissheit gekommen sind. Jetzt habe ich auch in Christo das Heil ergriffen. Dann sind Sie der glücklichste Mensch heute Abend hier in Haspel. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Auf Wiedersehen.